Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne, heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einem Gast, der in diesen Tagen wohl aus doppelter Perspektive auf den Ausnahmezustand unserer Zeit und Gesellschaft blicken kann. Denn der Berliner Matthias Baumuth ist studierter Mediziner. Man kennt ihn aber hauptsächlich als Geistesschaffenden, als Autor vieler kulturgeschichtlicher Bücher über etwa Karl Jaspers, Hannah Arendt oder Max Weber. Aus ersten psychiatrischen Praxiserfahrungen in seiner Laufbahn wurden wissenschaftsethische Forschungen. Er wurde zum Kulturwissenschaftler. Heute ist er Professor für Ideengeschichte an der Karl von Ossietzky Universität in Oldenburg. Und jetzt ist er bei uns. Willkommen zu den Zwischentönen, Matthias Baumuth.
Ja, Herr Scholl, schön hier bei Ihnen sein zu dürfen.
Auch bei Ihnen hat der Universitätsbetrieb in den letzten Wochen geruht. Klar, waren ja Ferien. Und dann ist Ideenhistoriker, der kann natürlich am heimischen Schreibtisch immer bestens alleine arbeiten. Wie sehr, Herr Baumuth, habe ich mir vorgestellt, ist denn so in den letzten Wochen der Arzt in Ihnen wieder erwacht? Also der Mann, der sich wirklich tatsächlich mit dem so anfälligen menschlichen Körper befasst hat?
Eigentlich gar nicht, Herr Scholl, muss ich Ihnen gestehen, weil tatsächlich das Ärztliche ist mein erstes Leben. Ich habe gerne Medizin studiert, gerne Naturwissenschaften im Studium gemacht. Ich habe gerne auch die Praxis mitbekommen, habe einige Jahre als Psychiatrieassistent gearbeitet, aber dann doch gemerkt, dass die Medizin nicht meine wirkliche Liebe ist, obwohl ich Menschen gerne verstehe. Und habe eben dann mit viel Glück den Weg über die Medizin, Ethik, Geschichte in die Kulturwissenschaft geschafft, wo ich Menschen anders verstehe, als ein Arzt Menschen versteht. Mhm. Und der Psychiater ist ohnehin jemand, der nicht in dem Sinne streng biologisch arbeitet. Insofern kann ich alles verfolgen, aber es ist nicht meine Leidenschaft, mitzudenken.
Ich hätte Sie so gerne jetzt gefragt, Herr Baumuth, wie Sie denn, also wie der Dr. Baumuth, die Arbeit der Kollegen, der Virologen, die jetzt so Medienstars geworden sind, die wir jeden Abend, jeden Tag im Fernsehen sehen oder im Radio hören, wie Sie das verfolgen?
Also das ist schon eine Sache, die mir immer wieder imponiert, wie diese Sachlichkeit durchaus auch umstritten ist, was ist eigentlich jetzt die Sache und immer auch in politischen Kontexten steht und wie dann Kollegen, die in dem Sinne auch von verschiedenen Interessenlagern auch umworben sind, versuchen, ihre medizinische Sachkenntnis publik zu machen und zugleich mit den politischen Interessen zu vermitteln. Das finde ich sehr beeindruckend. Auch die Gewandtheit, die Klarheit der Sprache oft, die Herausforderung, das ist eine enorme Anspannung für alle, weil es auf jedes Wort fast ankommt.
Ich verfolge ja gerne den Podcast von dem Christian Drosten, der jetzt auch so bekannt geworden ist mit seinem Lockenkopf, der deutsche Jimmy Page der Virologie, hat man ihn genannt, seitdem dieser Vergleich mit dem alten Jimmy Page, dem Led Zeppelin-Gitarristen, kommt, habe ich ihn gar nicht mehr, komme ich ihn gar nicht mehr aus dem Kopf. 5 Wochen, Herr Baumuth, haben wir jetzt fast in der Quarantänesituation ausgeharrt. Wie ging es Ihnen und Ihrer Familie denn?
Also uns ging es relativ gut. Ich habe noch 2 jüngere Kinder, die in Grund- und ersten Gymnasialstufe schulpflichtig sind. Meine Frau ist im Moment dabei, sagen, ihre Talente als Heimlehrerin zu entdecken, den Unterricht zu Hause zu gestalten in Verbindung mit der Schule, dem Goethe-Gymnasium hier in Wilmersdorf, was sehr gut funktioniert. Und insofern gibt es einen guten Rhythmus mit morgens Schule, nachmittags Musik, rausgehen. Und ich selber habe das Glück, über die Arbeit an Büchern am heimischen Schreibtisch sozusagen tatsächlich auch aktiv sein zu können und sogar die Situation, dass viele Veranstaltungen abgesagt werden müssen, für mich nutzen zu können, da ich sonst relativ viele Veranstaltungen durchführe, auch in Oldenburg an der Universität, im Jaspershaus und jetzt ein Stück Entschleunigung erlebe, die mir zum Teil auch Freiräume lässt, andere Arbeit intensiver zu betreiben.
Ja, aber da ruft dann nicht irgendwie so der Sprössling inzwischen durch, Papa, kannst du mir mal bei dieser Aufgabe helfen?
Oh doch, aber das ist eine Sache, die man dann versucht zu regeln und eigentlich auch ganz schön mal abgelenkt zu werden.
Nun mischen sich jetzt aber in Ihrem geistigen Spektrum, Herr Bormuth, ja mehrere Sphären, die man mit diesem Epidemiephänomen durchaus in Verbindung bringen kann. Ich meine, als Mediziner haben Sie schon gesagt, Sie haben auf psychiatrischen Stationen an Universitätskliniken gearbeitet. Daraus wurden dann wissenschaftsethische Arbeiten, die dann zur Ideengeschichte geführt haben, über die Epochen. So eine Ausnahmesituation, ja, wie jetzt, also die mit dem sozialen und ökonomischen, ja doch auch so die Seele, sag ich mal, ja. Erregt. Da muss es doch, habe ich mir vorgestellt, allerlei Funken bei einem Denker wie Ihnen schlagen. Ist doch ein gewaltiges neues historisches Kapitel, oder?
In der Tat, das finde ich hochspannend. Also Karl Jaspers, über den ich vor allen Dingen gearbeitet hatte, hat vor gut 100 Jahren den Begriff der Grenzsituation in seinem Buch Psychologie der Weltanschauungen geprägt. Seitdem im Umlauf, damals war die Situation die vielen Toten im Ersten Weltkrieg, aber auch die Toten nach dem Krieg im Zuge der spanischen Grippe. Und Jaspers spricht von Grenzsituationen als solchen, die uns eigentlich verohnmächtigen, uns die geläufigen Möglichkeiten zu handeln, zu denken, zu fühlen aus den Händen schlagen und uns nötigen, umzudenken. Und ich glaube, in dem Sinne ist tatsächlich 100 Jahre später der Begriff genauso aktuell wie um 1920, die Notwendigkeit, für sich nachzudenken und nicht in geläufigen Schablonen des Handelns und Denkens und Fühlens verharren zu können. Und deshalb hat Jaspers eine hohe Aktualität. Und die Frage ist, wie gehen Einzelne, wie gehen Gruppen, wie gehen ganze Gesellschaften mit der Grenzsituation um, die das Coronavirus uns beschert hat?
Ich meine, es wird jetzt schon allenthalben gefragt und spekuliert, ne, wie dieses globale Ereignis die Welt und die Gesellschaften eben verändert. Was meinen Sie, was es wirklich für den Geist, für unsere innere Verfassung bedeuten könnte?
Ich glaube, dass diese Entschleunigung, die Herausnahme aus einem hohen Rhythmus an sozialen Kontakten, sozialen Ablenkungen, zumindest für eine Zeit alle nötigt, nachzudenken. Es werden sicherlich anschließend die Lebensverläufe ähnlich weitergehen wie zuvor. Ich glaube nicht, dass ein grundsätzlicher Wandel eintritt. Aber ich denke schon, dass man heute sehen kann, was ist wirklich notwendig? Auf welche Sachen haben wir lange verzichtet, die vielleicht wichtig sind für unser inneres Selbstverständnis? Da bin ich quasi als philosophisch engagierter Wissenschaftler natürlich auch jemand, der das Nachdenken, das Gespräch mit Büchern, mit engen Freunden über Telefon, Skype oder auch bei Spaziergängen sehr schätzt und schon denke, dass die Entschleunigung des öffentlichen Lebens durchaus Chancen bietet, nachdenklich zu werden, wie man leben möchte als Einzelner und kann.
Hören wir eine erste Musik, Matthias Bormuth, die Sie sich für diese Zwischentöne gewünscht haben. Wir beginnen mit Strawinsky. Was haben Sie ausgewählt und warum?
Ja, Strawinsky ist einer der russischen Komponisten, die ich schätze. Das Violinkonzert mit Frau Mulova ist etwas, was ich in meinen Tübinger Jahren immer wieder gehört habe. Das ist sozusagen diese Leidenschaft zwischen einem brillanten Spiel und der Musik, die was Ekstatisches hat, die etwas tief Melancholisches hat und sowohl der Geigerin wie ihrem Publikum viel abfordert, aber auch sozusagen erfreuen kann.
Viktoria Mulova ist die Solistin, begleitet wird sie vom Los Angeles Philharmonic unter der Leitung von Esa-Pekka Salonen und wir hören das Violinkonzert Henri in D-Dur. Capriccio aus dem Violinkonzert Henri in D-Dur von Igor Strawinsky auf Wunsch von Matthias Bormuth. Der Kulturwissenschaftler, Ideengeschichtler ist heute unser Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Beginnen wir von vorn. Herr Burmuth, 1963 sind Sie auf die Welt gekommen in Bad Arolsen, eine kleine Stadt in Niedersachsen.
Nein, in Hessen.
In Nordhessen.
Ja.
Ich habe mich verlesen. Eine kleine Stadt in Nordhessen. Wie war es denn da so?
Ich habe dort nur ein halbes Jahr gelebt. Man sagt, es ist eine sehr schöne Stadt mit einem wunderschönen Schloss. Ich bin dann nach dem ersten halben Jahr direkt nach Marburg gezogen, habe Bad Arolsen nie mehr wiedergesehen. Eine Sache, die noch aussteht, die Wiederkehr, meinen Geburtsort, den Besuch in diesem wunderbaren Schloss. Marburg ist eigentlich meine Stadt, in der ich groß geworden bin, die Universitätsstadt. Das ist mein Ort sozusagen.
Kind und Jugend in den 70er Jahren, wie waren Sie denn so drauf? Hatten Sie lange Haare oder waren Sie ja ein kleiner Punk?
Ja, unser Gymnasium humanistisch war eines, wo durchaus die 68er-Welle auch spürbar war. Als Schüler der Oberstufe ging ich oft in die Mensa. Man kriegte 4, 5, 6 Flugblätter noch in den späten 70er Jahren. Das war durchaus sehr politisiert, Marburg. Die Schulzeit war eben altsprachlich, sehr angenehm, sehr interessierte Mitschüler. Man konnte viel machen, viel Freiheit in einer Stadt, die nicht zu groß war und doch viel Anregung bot für einen Schüler. Und dort auch die ersten Studiensemester.
Wie kam es denn zum Medizinstudium?
Eigentlich aus Ratlosigkeit. Ich habe sehr gerne zum einen Naturwissenschaften gemacht in der Schule, Mathematik, Naturwissenschaften, aber auch Geschichte. Und hatte eigentlich zwei Wahlen, Medizin, Naturwissenschaften und Mathematik, Lehramt und Geschichte. Und dann wurde es die Medizin und ich war sehr glücklich in den ersten 4 Semestern. Die Naturwissenschaften, die Anatomie, die Physiologie, hervorragende Fächer.
Aber ich nochmal zurück, also wir sind ungefähr derselbe Jahrgang.
Ja.
Ich bin ein bisschen älter als Sie, Herr Burmuth, aber damals kann ich mich erinnern, dass ein Medizinstudium nur für diejenigen erreichbar, die also einen richtig guten Abitursschnitt hatten, Numerus Clausus, hammerhart. Damals, wenn du da kein 1er-Abi gehabt hast, konntest du es knicken. Waren Sie so ein Kandidat?
Ich war jetzt nicht schlecht, er war schon recht gut gewesen, aber das ist, ich glaube, je länger man zurückschaut auf die Schule, umso weniger wichtig werden Noten. Natürlich für bestimmte Fächer sind Noten wichtig, aber mein Eindruck ist, die große Herausforderung ist wirklich für den, der studieren möchte, was kann mein Fach werden? Und ich war in dem Alter noch nicht wirklich fähig zu wissen, was mich angehen würde. Also, das war schon keine einfache Zeit. Wunderbar, das Studium in den Naturwissenschaften, Anatomie, Histologie. Mein anatomischer Lehrer ist noch heute ein enger Freund. Also insofern war das wunderbar. Aber dann doch nach den ersten Semestern die Einsicht im Hauptstudium, dass ich kein typischer Mediziner bin.
Also nicht als geträumt von der Arztpraxis und dem Mercedes und dem Swimmingpool, war so damals die Vorstellung, wenn man in diesen Jahren studiert hat.
Ja, eigentlich hat mich das nie furchtbar interessiert. Dadurch war es in unserer Familie Geld. Großartige Dinge waren nicht wichtig. Bücher waren wichtig in der Familie. Deshalb war ich ohnehin jemand, der gerne las.
Aber Sie haben ab 1981 studiert und wirklich im Fach auch Medizin abgeschlossen.
Ja, ich bin fertiger Mediziner, habe das durchaus auch genossen. Und anschließend eben in den ersten Jahren als Arzt im Praktikum und Assistent in der Psychiatrie in Frankfurt in einem Privatkrankenhaus für Psychotherapie und Psychoanalyse und dann an der Universität Jena gearbeitet. Und enorm viel von meinen Kollegen, Oberärzten und Kollegen, Analytikern gelernt im Umgang mit Menschen, die seelische Probleme haben.
Aber ich meine, das war ja dann richtige medizinische Praxis auch,
ja,
mit Patienten. Ne? Wie hat sich denn da dann so dieses geistesgeschichtliche Interesse entwickelt, auch mit Hinblick wirklich auf vielleicht eine Art von beruflichen Beschäftigung? Ist ja doch wirklich ein großer Schnitt eigentlich erstmal. Ne?
Eigentlich aus der Erfahrung heraus, dass ich in meiner ersten Tätigkeit, das ging morgens um 7:30 los bis abends 18 Uhr, Patientengespräche, sehr intensiv merkte, mit 25 Jahren in Frankfurt, was Literatur sein kann, die einen abends über den Horizont der Patientengespräche hinaushebt. Peter Suhrkamp war ein wichtiger Autor. Andere Autoren kamen hinzu. Das heißt, zum passionierten Leser bin ich geworden nach dem Studium im tieferen Sinne, weil die Literatur Horizont über die konkrete Tätigkeit hinausgezeigt hat und viele Kollegen in der Klinik, Analytiker vor allen Dingen, ebenso viel lasen. Das heißt, die Literatur war eine Form des Umganges unter Kollegen auch und eine Möglichkeit, sich über die kulturellen Fragen unserer Patienten, aber auch die eigenen. Was möchte ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Ich komme aus einer religiösen Familie. Welche Sinnhorizonte gibt es? Wie steht man zur Religion in der modernen Welt? Das sind alles Fragen, die mich angegangen sind. Und insofern war die moderne Literatur, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, war ein Fundus. Mhm.
Karl Jaspers war einer der ersten großen Geister, mit denen Sie sich intensiv beschäftigt haben. Ihre Doktorarbeit haben Sie dann über ihn geschrieben. Das war dann schon keine landläufige, normale medizinische Dissertation, nehme
ich
an,
oder? Nein, das war auch eine glückliche Situation, weil ich als Mediziner überlegte, wie kann ich sozusagen mein Interesse an Literatur umsetzen an diesen Fragen, und in Karl Jaspers jemand entdeckte, der Mediziner gewesen war und als Psychiater zum Philosophen wurde. Den hatte ich schon am Ende des Studiums gelesen, gedacht, das könnte ein Weg sein, wie das Jaspers gemacht hat. Und insofern suchte ich mir nach meiner ersten Stelle in der Medizin in einer längeren Auszeit ein Moratorium, in dem ich mir freinahm, viel las, Jaspers in Heidelberg an Werken kennenlernte, intensiv las, die Möglichkeit, über ein Doktorandenstudium oder Kolleg am Tübinger Graduiertenkolleg und am Literaturarchiv in Marbach mich intensiver mit dem Werk von Jaspers zu beschäftigen über die Medizinethik. Und das war eine ungeheuer schöne Zeit. Man kann sich Marbach, wo ich ein Jahr lebte im Literaturarchiv, als einen Zauberberg im Sinne Thomas Manns vorstellen. Das ist ein Forscher aus aller Welt, da jeder hat ein anderes Thema. Und man kommt abends nach dem Arbeiten an den Quellen ins Gespräch, tauscht sich aus. Es war wie ein Literaturstudium. Canetti, Hermann Proch, Hannah Arendt, all diese Autoren habe ich überhaupt über Mitforschende kennengelernt und nicht über ein Studium. Und das war meine Universität in diesem Sinne, in Geisteswissenschaft Marbach und dann Tübingen, die Antiquare, der Kauf von Büchern.
Und diese Dissertation, wurde die dann von der medizinischen Fakultät abgenommen oder war das dann sozusagen schon wieder eine philosophische, oder wie muss man sich das vorstellen?
An diesem Graduiertenkolleg waren Doktoranden aller Fächer, es war interdisziplinär und ich war offiziell in der Medizin. Mein Doktorvater Urban Wiesing war Philosoph und Medizinethiker, der erste Lehrstuhl in Deutschland in Tübingen, und die Arbeit wurde von den Medizinern abgenommen. Und wichtig war mir auch, dass die Psychiater, es ging um Karl Jaspers und die Psychoanalyse, dass die Psychiater in Tübingen die Arbeit auch gegenlasen, schätzten. Der wichtigste Gesprächspartner war der Emeritus der Psychiatrie Hans Heimann, ein Schweizer, der hervorragend biologisch-psychiatrisch gearbeitet hat, aber auch eben geistesgeschichtlich-psychiatrisch. Ein enger Freund wurde später der wichtigste Gesprächspartner in diesen Jahren. Und in Heidelberg der Philosoph Rainer Wiehl, ein Schüler von Hans-Georg Gadamer, halb jüdischer Herkunft, der mich sozusagen mitbetreut hat in den philosophischen Fragen um Jaspers.
Was war denn das Thema eigentlich?
Es ging um Jaspers und die Kritik der Psychoanalyse. Und interessant war für mich zu sehen, dass der Psychiater Jaspers über 5 Jahrzehnte immer wieder Kritik an Freud übt, obwohl er gar nicht den Kern der Psychoanalyse trifft, aber aus einem sehr nachvollziehbaren Grund, dass er sah, die Psychoanalyse wird in diesem Sinne als eine medizinische Theorie für viele Intellektuelle im 20. Jahrhundert eine Art Lebensführungstheorie, da diese Intellektuelle weder in kirchlichen noch in weltanschaulichen Horizonten eine Orientierung haben. Das heißt, eine wissenschaftliche Theorie hat Weltanschauungsanspruch. Und Jaspers war nicht gegen die Möglichkeit von intellektuellen Weltanschauungen, aber gegen ihre wissenschaftliche Legitimierung. Und das habe ich versucht, mit Begriffen Max Webers sozusagen zu klären, und bin weder bei Jaspers noch bei Freud geblieben, sondern kam über diese Arbeit eigentlich zu Max Weber als einem für mich bis heute maßgeblichen Theoretiker unserer Modernität.
Da sind wir schon gleich beim zweiten großen Geist, der auch ja so ein, heute würde man sagen, geistesgeschichtlicher Riese ist. Ja, also nicht nur in der Soziologie, sondern irgendwie eine, ja, so eine ganz große Figur. Und wenn man so ihre Arbeiten überblickt, dann findet man etliche von diesen, ich weiß nicht, auratischen Figuren. Ja, weil da Benjamin könnte man noch dazu nehmen. Mhm. Später wollen wir uns vielleicht auch noch ein bisschen über Hannah Arendt unterhalten. Was fasziniert Sie an diesen Männern und Frauen?
Also wichtig ist, dass man entdeckt, dass ihre Begrifflichkeiten für das eigene Arbeiten etwas aussagen. Das heißt, das ist das Allerwichtigste, ein intuitives sozusagen Angezogensein von bestimmten Begrifflichkeiten, die man dann argumentativ erstmal einholen muss. Also Wissenschaft funktioniert, dass man Affinitäten hat. Und wenn man das Glück hat, die ausleben zu können, sich die Begrifflichkeiten, die man attraktiv findet, erarbeitet und dann sieht, was kann man damit entschlüsseln. Und Max Weber ist für mich bis heute derjenige, der bestimmte Wirklichkeiten unserer modernen Empfindens- und Lebensweise in seinen Begriffen auf eine offene Art darstellt, sodass wir das Problem erkennen können, ohne dass Weber uns eine Lösung böte. Das heißt, Webers moderne Theorie ist keine, die sagt, so und so musst du leben, damit es erfüllt ist, sondern die Situation, in der man lebt, überhaupt entschlüsseln lässt und verstehen lässt, ohne dass sie eine Antwort gäbe, wie sie denn positiv zu lösen wäre. Und diese Ambivalenz, in der Weber steht, ist, glaube ich, die Ambivalenz, in der wir alle heute noch stehen.
Was das Faszinierende an solchen Persönlichkeiten, also wie Karl Jaspers oder Max Weber, ist, finde ich, auch so diese Breite in den Bildungsanschlüssen, ja, also die Soziologie, die Literatur, die Geschichte, die Medizin, all das verbindet sich. Heute spricht man universitär, akademisch, ganz selbstverständlich so von interdisziplinärer Forschung. Das ist mittlerweile auch richtig institutionalisiert. Damals zu dieser Zeit war es das überhaupt nicht. Als Sie damit anfingen, Herr Bormuth, war das ja auch noch nicht so leicht. Ne? Ich meine, Sie waren ein Mediziner, gleichzeitig interessieren Sie sich für diese geistesgeschichtlichen Zusammenhänge. Hier einen beruflichen Weg zu finden, wie hat das funktioniert bei Ihnen?
Das waren glückliche Umstände, weil natürlich das Graduiertenkolleg war interdisziplinär in Tübingen. Die Ethik war ein Gebiet zwischen den Gebieten in dem Sinne. Wir sprachen mit allen Disziplinen, da übte man das schon. Aber es war vollkommen klar, eigentlich hätte ich reiner Medizinethiker und Historiker werden müssen, was aber für mich keine Option war, da ich für mich wusste, jenseits der Psychiatrie bin ich fachlich nicht zu Hause. Und ich persönlich möchte kein Fach ethisch vertreten, in dem ich nicht sachlich zu Hause bin. Und deshalb war es ein großes Glück, dass nach meiner Zeit als Assistent in der Medizinethikgeschichte über die Humboldt-Stiftung, Wolfgang Frühwald, der im letzten Jahr verstorben ist, war da entscheidend, die Möglichkeit eines langfristigen Stipendiums in den USA, in New York, sich ergab, wo es tatsächlich in der Intellectual History oder History of Ideas üblich ist.
Amerikaner waren schon weiter in diesen ideengeschichtlichen Zusammenhängen. Ne?
Üblich ist eben, dass Leute aus verschiedenen Fächern in der Geschichtswissenschaft diese Fächer zusammenbringen und arbeiten. Und da war sozusagen vom Akademischen her gesehen der Legitimationsgrund, um Ideengeschichte treiben zu können, über deutsche Exilanten.
Gleich schauen wir konkret auf eine ganz bestimmte, auch sehr aktuelle Forschung von Ihnen, Matthias Bormuth, eine ideengeschichtliche, im Anschluss an die Nachrichten, die jetzt gleich hier im Deutschlandfunk kommen. Ein paar Minuten Zeit haben wir noch für Ihren nächsten Musikwunsch. Jetzt Dmitri Schostakowitsch aus seinem Cellokonzert Nummer 1 in E-Moll, gespielt vom großen Mstislav Rostropowitsch,
sehr gut.
Wie man spricht.
Ja, das klingt sehr gut.
Schwierigkeiten, den Mann auszusprechen. Mit dem Philadelphia Orchestra und Eugene Ormond, die werden wir ihn hören. Warum möchten Sie das gern hören?
Zum einen bin ich ein großer Fan von Schostakowitsch seit den Tübinger Jahren und Rostropowitsch ebenso. Beide waren ja auch befreundet. Beide waren Musiker, die mit Exilanten zu tun hatten. Schostakowitsch im inneren Exil. Rostropowitsch ist 74 aus der Sowjetunion ausgereist, hat lange in New York gelebt, Paris gelebt, mit Josef Brodsky zusammengearbeitet, mit anderen. Es waren unruhige Geister, kluge Geister, die aber auch sehen mussten, wie man im Staat überleben kann als Musiker. Und die Melancholie von Schostakowitsch ist einzigartig.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon. Zu Gast ist der Kulturwissenschaftler, Professor für Ideengeschichte Matthias Bormuth. Und diese Etüde von Frédéric Chopin, die Nummer 10 in C-Dur, hört er gern. Willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir setzen unser Gespräch mit Matthias Bormuth fort. Der Kulturwissenschaftler, Ideengeschichtler ist heute zu Gast. Gerade haben wir Chopin gehört, Herr Bormuth. Die Etüde Nummer 10 in C-Dur, gespielt von Maurizio Pollini. Was verbinden Sie damit?
Das ist ein Stück, was fröhlich ist, was Zuversicht ausstrahlt und von einem Musiker, der eigentlich relativ früh gestorben ist. Denn in dem Sinne, jemand war, der eigentlich immer mit einem sehr prekären Untergrund gelebt hat und trotzdem es schafft, eine Verwandlung der Musik Freude zu schenken, Zuversicht, Fröhlichkeit, Begeisterung. Also ein Stück, das man eigentlich in allen Zeiten hören kann, um sich zu stimmen, im guten Sinne.
Vorhin haben wir von Ihrem doch ungewöhnlichen Berufsweg gehört, vom studierten Mediziner, psychiatrischen Assistenzarzt, zum Medizinethiker und dann zum Kulturwissenschaftler und Ideengeschichtler. Und als solcher haben Sie sich intensiv mit großen Persönlichkeiten der Geistesgeschichte im 20. Jahrhundert befasst. Von Ihrer Dissertation über Karl Jaspar haben Sie vorhin schon erzählt, von Ihrem Interesse, von Ihrer Faszination von Max Weber. Von beiden haben Sie Texte auch herausgegeben, beide haben sie geschrieben. Max Weber, ein Genie der Neugier, haben sie ihn genannt. Gleichzeitig aber auch, wie Jaspers, ein Mann, der immer auch gefährdet war, der sein Leben lang mit psychischer Krankheit zu kämpfen hatte. Was hat das eigentlich ausgemacht bei diesen Männern?
Vielleicht bei Weber mehr als bei Jaspers. Jaspers hatte eine schwere Lungenkrankheit, die ihn schlicht nicht ermöglichte, aktiv zu leben nach außen, sondern im Grunde ein Philosophendasein mit Büchern zurückgezogen vorbahnte, hat dann Glück gehabt, die Professur bekommen in Heidelberg, während Max Weber war ein aktiver Professor für Volkswirtschaft, der im Grunde von seiner psychischen Erkrankung um 1900 gefällt worden ist, konnte zeitweise nur noch mit Klötzen spielen, musste seine Professur aufgeben mit knapp 40 Jahren und hat eigentlich anschließend eine ungeheure Produktivität entwickelt in höchst glücklichen Umständen, weil er durch private Mittel finanziert war, in Heidelberg leben konnte, in allen Disziplinen sich umtun konnte, ohne selber die Frohn einer Universitätsprofessur noch ableisten zu müssen. Und insofern kann man jetzt in Kürze seine Briefe noch mal ausgewählt herausgekommen sehen, dass Weber durchaus, wir nennen das einen sekundären Krankheitsgewinn hat, das heißt, durch die Erkrankung sich auch von allen Verpflichtungen loslösen konnte und in seiner seismografischen Empfindlichkeit für die Probleme der Modernität seine Fragen entwickeln. Also Krankheit als glücklicher Umstand, um produktiv arbeiten zu können.
Auch mit Hannah Arendt haben Sie sich befasst, Matthias Bormuth, die, ja, ich würde sagen, messerscharfe Analytikerin, die man immer nur mit brennender Zigarette in der Hand gesehen hat. Das war ja eine verdammt starke Frau.
Das kann man sagen, sie ist ja jetzt im Moment die Weltphilosophin, wird überall auch umworben, umdacht. Ihre Edition ist jetzt neu da, in alle Sprachen ist sie übersetzt. Und Arendt ist jemand, der, glaube ich, zwei Dinge zusammenbringt. Das Talent zum Denken, zugleich das Talent zum Schreiben und eine deutsch-jüdische Biografie, die für das 20. Jahrhundert wie der Schlüssel zum Schloss ist, um diese prekäre Zeit, diesen Zivilisationsbruch, wie sie ihn verstanden hat, auch innerhalb der philosophischen Tradition zu verstehen, zu begreifen. Das heißt, ihr Leben, sie ist 41 von Frankreich aus ins amerikanische Exil, ist gleichsam exemplarisch für die Zeit. Und sie selber bietet aufgrund ihrer philosophischen Ausbildung, ihrer literarischen Interessen, die begrifflichen und stilistischen Schlüssel, um die Zeit zu verstehen.
Hannah Arendt, Max Weber, Karl Jaspers, man könnte auch jetzt Walter Benjamin dazu nehmen, über den Sie auch geschrieben haben. Das sind natürlich Riesen, wie ich sie vorhin schon genannt habe, was auch die Bekanntheit, die Wirkung und auch Erforschung in der jüngeren Kulturgeschichte angeht, sind eigene akademische Berufsfelder geworden, kann man sagen. Sie haben sich aber auch einem Gelehrten gewidmet, bei dem man nicht gleich sagt, ah ja, den kenne ich. Und als ich das Buch von Ihnen in die Hand nahm, sagte ich sofort, ach Mensch, guck mal an, da schreibt mal jemand was über Erich Auerbach. So heißt der Mann, ein Deutscher, ein jüdischer Romanist, der in den 1930er Jahren in die Türkei emigriert ist und so, Gottlob, dem Mord, der Verfolgung durch die Nazis entkommen ist. Und dort hat er ein Buch geschrieben, das bis heute als eines der bedeutendsten Grundlagenwerke der Romanistik ja, der Literaturwissenschaft eigentlich allgemein gilt. Ich kann mich erinnern, wie mein Germanistikprofessor in der Vorlesung darauf hinwies und sagte, lesen Sie das unbedingt. Ich habe es mir dann von meinem schmalen Budget gekauft. 20 Mark hat es gekostet. 1980 war das echt Geld. Mimesis hieß es. Und es war ja tatsächlich so ein Buch, dass man nicht mehr vergaß, wenn man sich wirklich mit Literatur beschäftigt hat. Und Sie, Herr Bormuth, haben es vor einiger Zeit wieder ins Gedächtnis gerückt, haben Auszüge in einem sehr schön gestalteten Buch im Bärenberg Verlag abgedruckt und kommentiert. Was ist das so Besondere? Was hat Sie denn interessiert an diesem Erich Auerbach?
Erich Auerbach, zum einen hat mich interessiert, seine synthetische Art, Literaturgeschichte zu schreiben. Das heißt, exemplarische Figuren herauszuziehen, nicht enzyklopädisch alles beschreiben zu wollen, sondern von Homer, der Bibel, bis Virginia Woolf, wichtige Figuren, wichtige Problematiken über 2000 Jahre, 2500 Jahre zu verfolgen, um uns zu zeigen, was die Verwandlung unseres westlichen Geistes von der Antike, dem Judentum, dem Christentum her ausmacht, bis in die Moderne hinein, die ihre Bewusstseinsspiegelungen eigentlich nur verstehen kann vor dem Hintergrund der Tradition. Und das in einer Sprache, die eigentlich sehr zurückhaltend ist, die moderat wirkt, die aber Untiefen hat. Das heißt, die einen scheinbar klare Dinge so vorstellt, dass man selber ins Nachdenken kommt. Was sagt er eigentlich? Und die vieldeutig bleibt. Auerbach hat keine eindeutige Position. Er ist niemand der Frankfurter Schule, niemand aus dem Kreis um Martin Heidegger, aus anderen Zirkeln. Er ist ein Einzelner, der die jüdisch-christliche Tradition als ein moderner Mensch, der keinem Glaubensbekenntnis mehr zugehört, nachdenkt, sie hochschätzt und trotzdem zeigt, wie sie in unsere Moderne verwandelt wird.
Und dieser Stil, der kam auch zustande, oder dieses Buch, dass er eigentlich über keine Bibliothek verfügte, keine wissenschaftliche Bibliothek wie eben zu Hause in Istanbul, also eine ganz schmale Textbasis eigentlich. Und das war das, immer das, was ich so bewundert habe, dass jemand sozusagen das aus sich heraus oder einfach aus dem Primärtext heraus entwirft. Zum Beispiel bei Homers Odyssee schrieb er einen ganz tollen Aufsatz über die Narbe des Odysseus, so heißt auch ihr Buch. Ja, großartig.
Aber das ist genau der Punkt, dass Auerbach eigentlich diese Not in Istanbul, keine Bibliothek zu haben, nutzt. Und es müsste viel öfter geschehen im akademischen Raum, dass man tatsächlich auf Sekundärliteratur, auf die Vernetzung, in alles, was man wissen kann, verzichtet, um die persönlichen Verknüpfungen, die einem selbst wichtig sind, präzise und anschaulich suggestiv darzustellen. Das heißt, Auerbach hat diese Lage genutzt, als er später in die USA kam, in Yale, eine hochdekorierte Professur hatte, schrieb er noch ein zweites Hauptwerk, aber meinte eben, sich gegenüber den Fachgenossen überall absichern zu müssen und verlor sich sozusagen in seiner Gelehrtheit. Das heißt, in Auerbach kann man sehen, Gelehrtheit ist ein wunderbares Medium, aber bestimmte zusammenhängende Darstellungen benötigen eigentlich den Mut zu haben, auszulassen, wegzulassen, zusammenhängend darzustellen. Insofern ist das ein Glück.
Ich meine, es war eine ganz andere Art zu lesen auch.
Ja.
Ne? Hat Sie das eigentlich beeinflusst?
Also ich glaube, ich lerne immer noch von Auerbach die Art des Schreibens, mir die Freiheit zu nehmen, synthetisch auswählen zu schreiben, exemplarische Dinge zusammenfügen zu wollen, aber auch die eigenen Fragen in der Auseinandersetzung mit der Literatur, mit der Philosophie implizit auszudrücken.
Ich kann mich noch erinnern, dass noch mein Professor später dann aber auch nochmal sagt, in einem anderen Zusammenhang, als es um Erich Auerbach ging, dass er sagte, aber Herrschaften, nicht, dass ihr denkt, Fußnoten seien ganz überflüssig.
Es gibt wunderbare Werke mit Fußnoten, aber es ist die Frage, was man schreiben will.
Hören wir wieder Musik, Matthias Bormuth. Adios Nonino, ein Tango von Astor Piazzolla. Haben Sie sich gewünscht, ganz berühmtes Stück, das, wie ich gelesen habe, oft von Eiskunstläuferpaaren als Kürmusik ausgesucht wird. Was hat es denn damit auf sich?
Es ist ein Tango des Abschiedes, der Melancholie. Und für mich war es wichtig, ich habe ihn schon lange gern gehört. In diesem Jahr ist mein Vater verstorben mit 90 Jahren. Und als ich dieses Stück auswählte, habe ich durchaus auch an meinen Vater gedacht, um den Abschied von ihm.
Es ist das Lied, das Astor Piazzolla für seinen verstorbenen Großvater geschrieben hat. Nonino, das ist die Abkürzung. Adios, Nonino. Mhm. Wir hören eine Fassung vom Jazz-Vibraphonisten Gary Burton und seiner Band. Adios, Nonino. Musik von Astor Piazzolla, die Hommage an seinen verstorbenen Großvater. Adios Nonino für unseren Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Den Kulturwissenschaftler, den Ideengeschichtler Matthias Bormuth haben wir das Stück gespielt. Von den großen Geistern kommen wir jetzt zu einem großen geistesgeschichtlichen Zusammenhang, den Sie erforscht haben, und den würde ich gerne mit einem, ja, einem Zitat einleiten, das in einem deutschen Gericht gefallen ist. Und zwar: Wir mögen seinen Entschluss bedauern. Wir dürfen alles versuchen, ihn umzustimmen. Wir müssen seine Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren. Dieser Satz wurde Ende Februar dieses Jahres vielfach zitiert. Gesprochen hat ihn Andreas Voskuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, zur Entscheidung, das bisherige Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe juristisch zu kippen. Ich habe das Zitat gleich meinen Notizen hinzugefügt, nämlich als ich das Buch las, das Sie, Herr Bormuth, über diesen Komplex aus geistesgeschichtlicher Perspektive herausgeschrieben haben. Es ist eine voluminöse Studie, Ihre Habilitationsschrift auch, Ambivalenz der Freiheit heißt sie, im Untertitel Das suizidale Denken im 20. Jahrhundert. Ich habe mich bei der Lektüre natürlich gefragt, wie hat Matthias Bormuth denn dieses Urteil vor einigen Monaten aufgenommen? Was haben Sie gedacht?
Ich habe das Urteil Ende Februar mitverfolgt und eigentlich gedacht, dass ich diese Position durchaus nachvollziehen kann, weil das Zitat von Ihnen zeigt es ja auch, von Herrn Voskuhle, auch das Zögern drin ist, der Versuch, den anderen wirklich noch umzustimmen, ihn zu verstehen und ihn nicht einfach seiner Freiheit zu überlassen. Das war für mich damals das Ergebnis meiner Studie zu sehen, dass Freiheit nicht einfach auch im Fall des möglichen Selbstmordes, des aus dem Leben Gehens, des Suizides etwas ist, was man einfach gewährt, sondern was auch bedeutet, dass der, der aus dem Leben gehen will, hin und her gerissen ist und die anderen, seine Freunde, seine Mitmenschen, die therapeutisch mit ihm zusammen sind, aufgefordert sind, tatsächlich die Gründe mit ihm zu klären, soweit es geht. Insofern halte ich es für ein sehr gutes Zitat, was Sie gelesen haben.
Das Urteil hat ja nicht nur den Strafrechtsparagraphen 217 für nichtig erklärt, sondern auch wirklich dezidiert das Recht auf Selbsttötung gestützt. Das ist der Begriff, der da verwendet wird. Und der Voskuhle, Andreas Voskuhle, hat noch etwas gesagt, nämlich, dass dieses Urteil, dieses Recht nach der Vorstellung vom Menschen als einem geistig-sittlichen Wesen orientiert sein, das darauf angelegt ist, sich in Freiheit selbst zu bestimmen und zu entfalten, nicht nur, wenn er schwer krank ist, sondern er hat diese Freiheit grundsätzlich. Und das ist im Lichte der Geschichte, von der Sie uns gleich erzählen, Herr Bormuth, eigentlich schon ein epochales Urteil, oder?
Es ist ein sehr starkes Urteil und ich glaube natürlich, wir sind immer auch abhängig gewesen. Ja? Wir haben die Freiheit, aber wir sind nicht auch solche, die in Gemeinschaft leben. Insofern würde ich diesem Akzent nicht ganz zustimmen, sondern glauben, dass wir durchaus als Menschen, die frei sind, die Freiheit nie haben ohne Abhängigkeiten, die für uns auch genauso wichtig sind.
Wobei der Begriff der Selbsttötung auch bezeichnend ist. Es wird nicht vom Selbstmord oder Freitod gesprochen. Sie machen gleich zu Beginn Ihrer Arbeit auch diese Differenzierung.
Ja, das sind natürlich verschiedene Denktraditionen. Die Selbsttötung ist der Versuch, es zu beschreiben, möglichst neutral. Der Selbstmord unterstellt, dass es eine kriminelle Handlung ist, die begangen wird. Der Suizid ist eine sehr objektivierend medizinische Benennung, während der Freitod eine emphatische Zustimmung bedeutet, es doch zu dürfen. Und alle haben ihre Vor- und Nachteile, die Begriffe.
In Ihrem Buch konzentrieren Sie sich ja zwar auf das 20. Jahrhundert, spannen aber natürlich auch einen historischen Bogen von der Antike an. Reflexionen über den Suizid haben die religiöse, die ethisch-moralisch-philosophische Geistesgeschichte seit jeher begleitet. Wie sind eigentlich Sie selber auf dieses Thema gekommen? Gab es da ein auslösendes Moment? Wie hat sich das bei Ihnen
Also eigentlich habe ich zuerst die Autoren gelesen, Uwe Jonsson, Ingeborg Bachmann, Jean Amary, die über dieses Thema geschrieben haben, direkt, indirekt. Dann war ich genötigt, in der Medizin Ethik zu überlegen, wie kann ich habilitieren? Ganz pragmatisch. Dann merkte ich, ich hatte psychiatrisch gearbeitet und spürte, ich kann über diese Fallstudien mit theologisch-philosophisch-soziologischen Hintergrundanalysen das Thema Suizid darstellen in aller Ambivalenz und sogar meine akademische Abschlussarbeit leisten. Mhm. Ganz pragmatisch und insofern ein Patchwork an Perspektiven zusammengebunden damals, aber die Leidenschaft für die Autoren war das Erste, was mich zu dem damaligen Buch gebracht hat.
Zu denen kommen wir später auch noch. Aber jetzt mal grundsätzlich, Herr Bormuth, warum war diese Freiheit, Anführungszeichen, die Freiheit, sich das Leben zu nehmen als solche, eigentlich immer so umstritten?
Ich glaube, weil der Mensch natürlich als soziales Wesen mit anderen zusammenlebt. Und die Gesellschaft, die Familie hat das Recht, dass der andere auch irgendwo berechenbar ist in einer gewissen Weise. Also wir leben zusammen mit anderen, die Gemeinschaft, die Verantwortung für die anderen ist ein Teil des menschlichen Lebens. Und die Selbsttötung ist ein Akt, der alle verunsichert. Und für mich war es wichtig zu sehen damals, dass nicht die Religion einfach verbietet, sondern schon die antike Welt, Platon, sehr deutlich macht, wir sind verantwortlich, wir haben eine Aufgabe in der Gesellschaft. Aber es gibt Situationen, in denen der Eins aus ganz spezifischen Gründen sagt, ich gebe meine Verantwortung auf, weil es für mich so und so ist. Und schon Platon und Sokrates unterscheiden, ist das eine willkürliche Entscheidung? Oder ist diese Lage, in der so entschieden wird, eine, die für den Einzelnen nicht anders lösbar ist? Das heißt, schon die Antike sieht, es gibt die Ausnahme nur in bestimmten Fällen. Und das frühe Christentum unter Augustinus schließt sich eigentlich dieser antiken Darstellung an. Es gibt immer noch die Möglichkeit, für den Christen, dem es verboten ist, bei Augustinus zu sagen, ich bin mit meinem Gott so im Gespräch, dass ich aus dem Leben gehen kann. Aber der Christ soll auch der Gesellschaft verantwortlich sein. Und in dieser Position einer sozusagen Verantwortung für die Gesellschaft, die nur in Ausnahmefällen aufgegeben werden kann, sind sich Antike und Christentum relativ nah. Und ich glaube, diese Lage ist bis in die Moderne hinein wichtig. Mhm. Es muss eine Ausnahme sein, die gut begründet ist, weil es ein ambivalentes Erlebnis für den Einzelnen, aber auch die ihm nahen, wenn ein Mensch sich das Leben nimmt.
Ab wann hat sich eigentlich diese Vorstellung dann auch in der Geistesgeschichte, in der Philosophie nicht durchgesetzt, würde ich mir nicht sagen, aber ab wann war sie denn eigentlich überhaupt vorhanden, dass dem Menschen doch diese Freiheit zuzubilligen sei?
Ja, seit der Antike. Cato ist ein Beispiel, Sokrates ist ein Beispiel. Es gibt in der weiteren Mittelalter-Renaissance-Zeit, Montaigne denkt über das Thema nach. Also es war immer ein Thema, dass unter spezifischen Gründen jemand das Recht haben soll. David Hume hat herausragend darüber nachgedacht, sich gegen die kirchlich oktroyierende Verbotspolitik gestemmt. Das kann man alles nachvollziehen und trotzdem ist Freiheit nicht einfach ein Freifahrtschein, sondern ein ambivalentes Phänomen, das eben benötigt, dass Freiheit auch abgeklärt wird.
Kant war strikt dagegen.
Kant hat sich rigoros dagegen verwehrt, was ich auch nicht schätze, sondern ich glaube, es muss möglich sein, aber der Einzelne muss sich selbst gegenüber und anderen Rechenschaft ablegen. Das, glaube ich, ist man sich selbst und den anderen schuldig.
Zwei Denker des 20. Jahrhunderts sind für Sie in dem Zusammenhang besonders wesentlich für die Diskussion. Wieder einmal Karl Jaspers, der da auftaucht, und dann Jean Améry, der österreichische Schriftsteller. Wir haben die beiden Namen schon genannt. Über Jaspers haben wir jetzt schon viel gesprochen, aber welche Gedanken zum Suizid hat Jaspers denn gehabt?
Jaspers hat sich zum Thema geäußert als Philosoph in einem großen philosophischen Werk, ein Kapitel über den Selbstmord, das für 1930, als er es schrieb, hochprovokativ war, weil es damals gegen den Duktus der Psychiatrie, aus der er kam, stand und sagte, der Einzelne muss diese Freiheit behalten können und weder die Gesellschaft noch die Medizin noch die Kirche dürfen seine Entscheidung, wenn sie einmal in allem Ernst getroffen ist, verhindern wollen. Das heißt, der eher konservative Jaspers wird zum Apologeten des Rechtes auf den Freitod, auch wenn er ihn nicht glorifiziert.
Wobei bei ihm natürlich die biografische Tragik noch dazu kommt, dass er wirklich von den Nazis durch seine jüdische Ehefrau mit der Deportation bedroht war und er sozusagen das Zyankali schon bereitgelegt hat, weil er gesagt hat, diese Entwürdigung mache ich nicht mit. Und die Deportation war schon festgelegt für Mitte April 1945. Gottlob kamen die Amerikaner vorher nach Heidelberg. Das ist natürlich eine Dimension, die nochmal einen ganz anderen Aspekt aufwirft.
Ja, und auch zeigt, weil die Reflexion zum Selbstmord war 1930 und diese Lage, in denen diese Reflexionen sozusagen sich im Leben bewähren mussten, war 15 Jahre später. Und das zeigt, dass Jaspers in sich eine große Konsequenz hatte, das, was er theoretisch durchgedacht hatte, 15 Jahre später in der eigenen Situation, in diesem Sinne ein Tagebuch gibt darüber Aufschluss, zu durchdenken und bereit sein, es so zu leben.
Der berühmteste tragische Gewährsmann für dieses suizidale Denken, das ist Jean Améry, Überlebender des Holocaust, schwer gefoltert im KZ. Er hat sich 1968 das Leben genommen.
78.
Also, Entschuldigung, er hat 78 das Leben genommen. Zwei Jahre zuvor ist sein Essay erschienen, Hand an sich legen. Der ist ja ein kulturgeschichtliches Dokument eigentlich geworden. Hat er darin eigentlich seine spätere Entscheidung begründet?
Also er hat eine Situation beschrieben, in der Freitod zum Versprechen werden kann, wie er das sagte. Eine Situation der Einengung, in der die Absurdität des Lebens, die der Einzelne erleben kann, nicht mehr getragen werden muss. Und für ihn war entscheidend zu sehen, dass wir alle eigentlich am Leben hängen. Und die Entscheidung, aus dem Leben zu gehen, die Selbsttötung zu vollziehen, ist eine, die wir gegen den Lebenstrieb suchen müssen und die eigentlich nur dann passiert, wenn wir stark genug sind, moralisch tatsächlich diesen Schritt zu vollziehen, was in der Regel nicht der Fall ist. Das heißt, dem Buch merkt man an, dass Améry die Entscheidung stark heroisiert, fast glorifiziert. Und an der Stelle war ich in der Lesart immer skeptisch, weil tatsächlich, man muss das Gesamtleben von Jean Améry sehen, das eben durch den Holocaust auch gezeichnet ist, durch das Opfer geworden sein. Und hier ist sozusagen der Opferdiskurs im Holocaust ein anderer als der Diskurs über den Freitod. Weil er ist jemand, der im Grunde in die Enge getrieben worden ist durch sein Schicksal, 78 aus dem Leben geht, auch aufgrund der Nichtbewältigung der Untaten, die an ihm vollzogen wurden. Und Imre Kertész spricht von einem heiligen Holocaust in diesem Sinne. Und die Glorifizierung der möglichen Entscheidung zum Freitod ist eine Form auch der, möchte sagen, auch der Selbststilisierung, die viel für sich hat, aber in dieser Weise auch nicht aufrechtzuerhalten ist.
In Ihrem Buch, da bilden Sie ein Gegensatzpaar. Die kritische Freiheit und die tragische Freiheit zum Suizid. Bei tragisch denkt man sofort an einen Mann wie Jean Améry. Was ist das für ein Gegensatz, kritisch-tragisch?
Also kritisch heißt, dass man tatsächlich versucht abzuklären, die Motive eines Menschen genau zu betrachten. Und die Tragik ist auch eine Form der Eigenstilisierung, des nicht mehr ausweichen Könnens. Und Améry ist in diesem Sinne vielleicht ein moderner Tragiker, der sich selber in der Entscheidung, die durch sein Opfer, seinem Holocaust ein Stück vorgeprägt war, ja, nochmal im Diskurs über den Freitod selbst in eine Position setzt, in der die eigene Freiheit gegen den Willen der Gesellschaft setzt, zu überleben. Und deshalb Tragik im Sinne, es sind zwei Prinzipien, zu leben und zu sterben. Und er ist tragisch, indem er sich für eins entscheidet, aber in dem Sinne auch nicht recht hat.
Und dann gibt es noch ein Gegensatzpaar, die Gesinnungsethik versus die Verantwortungsethik.
Das ist ein alter, sagen, ein Begriffspaar, das auf Max Weber zurückgeht und für mich aufzeigt, dass wir alle haben Gesinnungen. Die sind sehr wichtig, wir brauchen Gesinnungen, aber das eigene Leben, das politische Leben kann nicht einfach aus eindeutigen Gesinnungen heraus gelebt werden, sondern die Lebenslagen erfordern immer wieder verantwortliche Entscheidungen, die gegen unsere Gesinnung zum Teil rebellieren, zum Teil ihr widersprechen. Das ist die Erfahrung des Erwachsenwerdens, zu sehen, dass eindeutige Gesinnungen nicht helfen, ein Leben eindeutig zu führen. Sondern Verantwortung in dem Sinne heißt, auch bestimmte Mittel verwenden zu müssen, um ein Ziel zu erreichen. Und diese Mittel sind fragwürdig, sind unserer Gesinnung nicht entsprechend und müssen mit dem Gewissen vereinbart werden. Und diese Spannung ist eine, die jeder von uns in verschiedenen Zusammenhängen erlebt, sodass es kein reines gutes Gewissen gibt, es sei denn, jemand ist eine exemplarische Figur eines Heiligen, der eine bestimmte Gesinnung bis hin zum Opfer lebt, um den Wert dieser Gesinnung anzuzeigen, was Max Weber auch sehr schätzt. Aber derjenige, der politisch gestalten will, der pragmatisch leben will, ist auf Mittel angewiesen, die oftmals seine eigene Gesinnung nicht entsprechen.
Der Freitod ist ein Privileg des Humanen, so steht es in Jean Amerys Traktat. Das ist ein Satz, dem man eigentlich sofort zustimmen kann oder ihn sofort ablehnt.
Was sagen Sie? Es ist ein wichtiger Satz. Es ist wirklich ein Privileg des Menschen, in dem Sinne reflektiert, aus dem Leben scheiden zu können, diese Freiheit zu besitzen. Das hat auch Kant schon gesehen. Wir haben diese Freiheit und das zeichnet uns aus. Aber die Freiheit selber ist sozusagen kein Gebot, es auch so machen zu müssen.
Ist dieses Urteil jetzt eigentlich, wie es jetzt gefallen ist, meinen Sie, dass sich das auswirkt sozusagen auf Entscheidungen, in dem Sinne selbstbestimmt eben aus dem Leben zu gehen und jetzt nicht noch irgendwelche Exit-Strategien über die Schweiz angehen zu müssen, also berühmten Sterbetourismus?
Ich glaube, in jedem Fall, und das selbstbestimmt heißt ja auch, dass Familien involviert sind, Angehörige involviert sind. Das heißt, dass man darüber sprechen kann, was ist, wenn ich in eine Lebenslage komme, wo ich nicht mehr weiterleben kann und möchte. Und ich glaube, es wird zu einer höheren Transparenz führen und nicht dazu führen, dass Schindluder mit dieser Option geführt wird. Das glaube ich nicht.
Damals hat Jean Amerys Text nach Erscheinen eine heftige Kontroverse ausgelöst. Kritiker meinten gar, der Autor habe nach diesen Überlegungen ja gar keine andere Wahl, als sich umzubringen. Ich habe das nochmal nachgelesen, das war zum Teil eine ziemlich bitterböse Diskussion über diesen Text. Und Amery soll auf diese Situation, auf diese Stimmen trocken geantwortet haben, wartet's nur ab. Ist das wahr?
Ich denke schon, dass Amery durchaus wusste, dass er mit diesem Buch und seinen öffentlichen Auftritten Anerkennung, Aufmerksamkeit gewinnt und durchaus auch diese Schockhafte genießt, in einer gewissen Weise seiner Persönlichkeit als öffentlicher Autor und durchaus wusste, was er dort macht. Und man kann im Zuge seines gesamten Lebens durchaus sagen, dass die Rolle als Apologet des Freitodes etwas war, was für Jean Amery innerpsychologisch für eine bestimmte Lebensphase enorm wichtig gewesen ist, als Form der Anerkennung, die er erhalten hat.
Es bleibt unser existenzielles Schaudern, so schließt der Karl Jasper seinen Essay zum Suizid. Wie sind Sie aus dieser Studie rausgegangen, Matthias Bormuth?
Ich glaube, mit einer hohen Achtung vor denjenigen, die in diesen Lagen sitzen, in ihnen stehen. Ich glaube, wir, die wir pragmatischer leben können, vielleicht nie in diese extremen Lagen hineingeraten, lernen ungeheuer viel, indem wir die inneren Motive, die Lebensläufe nachvollziehen, mit unseren eigenen in einen Kontrast setzen. Und es macht einen ernster, tiefsinniger, man sieht mehr, weil unser Alltag ist ja oft einer, der abblendet, weil er nicht mit allem leben kann. Und diese auch oft melancholisch veranlagten Menschen sind solche, die für andere in Abgründe blicken, die Abgründe ausleuchten, durchleben, durchleiden, in einer Weise bis hin zum suizidalen Handeln, die für den, der nicht so scharf blicken muss, zumindest die Möglichkeit bieten, ihnen nachzusehen, ihnen nachzudenken. Und das ist ungemein bereichernd. Und deshalb ist man auch hoch dankbar denjenigen, die diese Wege wählen mussten, die unglücklich werden mussten. Und es hat für das Eigenleben sehr viel gewonnen, vielleicht auch für Lagen, die man selber einmal kommen kann, was man heute nicht absieht.
Dieses Thema begleitet uns noch zu Ihrem nächsten Buch, Matthias Bormuth. Zuvor hören wir noch einmal Musik von Johann Sebastian Bach. Haben Sie sich einen Choral aus der Johannispassion gewünscht? Ach Herr, lass dein lieb Engelein. Warum?
Das ist eine ganz andere Geschichte. Zum einen ist die Johannespassion eins meiner ersten großen musikalischen Erlebnisse in meinem frühen Studium in Marburg noch. Eine unbedeutende, aber für mich sehr eindrückliche Aufführung. Und dann das andere ist, dass der Schlusschoral vor einigen Jahren beim Tod der Ehefrau meines engsten Freundes, des Verlegers Ulrich Kaicher, mit in der Trauerrede stand, die ich hielt. Damals eben eine Trauerrede, die nicht primär kirchlich-religiös ist, die aber in Bach sozusagen einen Abschluss finden konnte, der für denjenigen, der nicht mehr glaubt, ebenso wichtig ist, die Fragen von Ewigkeit, von Zuversicht stellt, in einer Offenheit, die für mich eindrücklich war und die für Ulrich Kaicher eindrücklich war. Und insofern ist es ein Text, den ich immer wieder lese und auch die Musik, die ich immer wieder höre, in diesem Zusammenhang des Endes des Lebens.
Und das Singen und Spielen der Monteverdi-Chor und die English Baroque Soloists, dirigiert von Sir John Eliot Gardiner. Ach Herr, lass dein lieb Engelein, der Kulturwissenschaftler Matthias Bormut hat sich diesen Choral gewünscht. Hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk aus Johann Sebastian Bachs Johannespassion. Und damit sind wir bei 4 säkularisierten Passionsgeschichten, die Sie in Ihrem jüngsten Buch erzählen. Den Begriff haben Sie selbst geprägt, säkularisierte Passionsgeschichten für die Verunglückten, so der Titel. Das sind Skizzen über Jean Améry, Uwe Jonsson, Ingeborg Bachmann und Ulrike Meinhof. Die drei Namen Améry, Jonsson, Bachmann sind jetzt schon mehrfach gefallen. Das heißt, diese Figuren haben Sie jetzt schon seit Jahrzehnten eigentlich begleitet und immer wieder zu neuen Ideen inspiriert und zu neuen Texten, zu neuen Büchern. Die ersten beiden, Jean Améry und Uwe Jonsson, kommen schon im suizidalen Denken vor. War das die Spur auch, die Sie zu Ingeborg Bachmann und Ulrike Meinhof geführt hat?
Ja, also Ingeborg Bachmann gehört zu den ersten beiden dazu. Ulrike Meinhof wiederum ist eine Figur, eine bundesdeutsche Intellektuelle, die ich erst vor wenigen Jahren für mich entdeckt habe über eine Tagung, in der es um ihr Leben ging und die Aussage, dass ihr Selbstmord, ihre Selbsttötung doch rein biologisch bedingt sei aufgrund einer Gehirnoperation in jüngeren Jahren mich verwundert hatte und ich anfing, Quellen ihres Lebens, Berichte aus dem Studium, anderes zu lesen, um zu versuchen, ihre innere Motivik nachzuvollziehen, ihre Entwicklung. Und über diese Arbeit feststellte, dass sie in bestimmter Weise mit den Schriftstellern, über die ich zuvor schon gearbeitet hatte, doch manche Parallele hat. Und die dann in dieser vergleichenden Darstellung deutlich werden sollte.
Ich wollte Sie gerade danach fragen, also bei den drei Schriftstellern und dann der Journalistin und spätere Terroristin stützt man natürlich sofort, was macht denn die in dem Tableau? Bei Ingeborg Bachmann, da könnte man jetzt noch einen weiteren Verunglückten dazu rechnen, Paul Celan,
ja.
mit dem Autor der Todesfuge hat sie eine schmerzhaft tragische Liebe verbunden. Paul Celan, über den reden wir momentan viel. 1970 hat er sich in der Seine ertränkt. Zum 50. Jahrestag dieses Todes wird diese Tragödie oft erzählt. Trotzdem nal, bevor wir auf die kommen, Ulrike Meinhof, da sagen Sie selbst, eigentlich gibt es keine Brücke zwischen denen.
Es gibt eine innere Brücke.
Und Sie schlagen eine.
Das ist das, was mich selbst verblüfft hatte, dass diese Ulrike Meinhof aus protestantischen, kulturprotestantischen Verhältnissen kommt, eine hochbegabte Studentin der Kunstgeschichte, der Pädagogik, der Philosophie, über Jahrzehnte hinweg, also 15 Jahre hinweg, im Grunde wunderbar scharf nachdenkt, in immer kleinen Zirkeln von religiösen Gruppen, philosophischen Gruppen, politischen Gruppen, bis ihr konsequenter Protestantismus dahin führt, die Gesellschaft jetzt verändern zu wollen. Und in den Kreisen der RAF, in denen sie ein zentrales Mitglied ist, ist die Form der Kommunikation, das war für mich wichtig zu sehen, die sie führt, eine, die in dem Sinn geschlossen nur noch geführt werden kann. Das heißt, es gibt nur noch die reine Gesinnung, von der wir vorhin sprachen, und die reine Gesinnung fordert eine klare Tat bis hin zur Selbsttötung als einem Versuch, die Unklarheit der Verhältnisse, die Ungerechtigkeiten, aber auch die Spannung innerhalb der Gruppe zu einer Lösung zu führen, die überzeugend ist, vielleicht im Sinne des Thomas Münzer, der diese, sagen, protestantische Opferhaltung im aktiven politischen Widerstand im Bauernkrieg gelebt hat. Und deshalb ist sie eigentlich eine protestantische Gestalt, die innerhalb der RAF-Kreise in eine Art Extremismus geriet, der Meinungsbildung, der Gesinnungsbildung, die fatale Folgen hatte.
Und das haben mir viele Beobachter oft beschrieben, dass sie da eigentlich gar nicht reingepasst hat.
In dieses Tableau
von Enslin und Bader.
Sie hatte durchaus mitideologisiert. Sie war ja ganz ergriffen. Sie hat auch einseitig diskutiert. Aber sie hatte auch eine unglaublich tiefsinnige, empfängliche Seite, eine Fähigkeit zur Ambivalenz, die aber in den letzten Lebensjahren, gerade auch in diesen prekären Stammheimer Verhältnissen, nicht mehr zu leben war. Das heißt, die Fähigkeit des Intellektuellen, ambivalent zu sein, Probleme zu sehen, die nicht zu lösen sind, in ihrer Vielfältigkeit, diese Fähigkeit wurde ihr vorgehalten und die musste sie immer stärker verbergen in einer Form von innerer Konsequenz, die eigentlich nicht ganz ihrem Naturell entsprach.
Und was war die Tragik der Ingeborg Bachmann? Die hat sich nicht das Leben genommen, sie ist an den Folgen eines Brandunfalls gestorben, die Zigarette im Bett.
Ich glaube, Ingeborg Bachmann ist ein Mensch. Ihr Vater war ebenso wie der Vater von Ulrike Meinhof Parteimitglied. Bachmanns Vater viel früher, viel entschiedener. Und sie hat sozusagen gegen die Ungerechtigkeit der westlichen Bundesrepublik lebenslang gekämpft. Und sie hat lebenslang vielleicht diesen geheimen Schmerz in sich getragen, dass die eigene Kernfamilie, die es aus all ihren Angriffen und Anklagen herausgehalten hat, eine ist, die eben auch prekär ist. Und ich glaube, Ingeborg Bachmann ist vielleicht die Autorin des inneren Schmerzes, könnte man sagen, die deshalb auch wie rasend auch Erlösung vom Schmerz gesucht hat, bis hin in die Abhängigkeit, bis hin in promiskuitive sexuelle Verhältnisse. Aber sie bleibt diejenige, die den Schmerz am stärksten empfindet, in ihrer Dichtung, in ihrer Literatur, in Malina, in den Vielstimmigkeiten ausdrücken kann und auch zeigt, wie Literatur den Schmerz verwandelt in etwas anderes. Und das, glaube ich, ist neben ihrer inneren Tragik das Bleibende, dass ihre kristalline Form des Schreibens dem Schmerz implizit Ausdruck gibt, gerade da, wo sie die Ursache bis hin zu ihrem Tod, dass dann auch durch heimische Verhältnisse prekär waren, verschweigt. Das heißt, der Künstler verschweigt etwas und transformiert es dadurch.
Und dann noch eine Liebesgeschichte mit so einem tragischen Charakter wie Paul Celan.
Ja, ich glaube, die beiden fanden sich, sie konnten ja nie zusammenleben. Und beide haben sich zum Teil auch als Opfer stilisiert. Paul Celan ganz stark in der Plagiatsaffäre, bis hin in psychopathologische Zustände, die zu Krankenhausaufenthalten führten, bis hin zum Angriff auf seine Frau. Und Ingeborg Bachmann eben auch in suizidaler Weise. Und deshalb ist immer auch der Charakter des Lebensschicksals etwas, was in die Art der Wahrnehmung hineinspielt. Aber entscheidend ist doch, dass die Persönlichkeiten, wenn sie denn Künstler sind, in all diesen Abhängigkeiten und Einseitigkeiten immer noch etwas schaffen, was vieldeutig bleibt, was vielstimmig bleibt und was in der Form so gelungen ist, dass es auch Generationen später anspricht.
Und um den Uwe Jonsson wenigstens kurz noch zu erwähnen, bei dem war auch eine unglückliche Liebes-Ehe-Geschichte entscheidend eigentlich. Ein Seitensprung seiner Ehefrau hat sich zu einer Lebens- und Schaffenskrise ausgewachsen und später dann einsam auf der Insel irgendwie am Alkohol eigentlich gestorben.
Ja, bei Jonsson ist auch die Ehekrise ist ein Anlass einer die eine Persönlichkeit, die hoch wahrnehmend ist, dazu führt, eine reine Gesinnung, die man gerne hätte, nicht mehr so leben zu können, wie man sie eigentlich möchte und in den prekären Verhältnissen jenseits der Kunst keine Form mehr zu finden, in der man sich in dem Sinne sicher zu Hause fühlen kann. Das heißt, die Dyade, die sichere Beziehung, aus der Jonsson anfangs lebte, ist zerbrochen und Jonsson zerbricht daran ein bisschen in diesen tiefen Alkoholismus, den er schon seit Jugendjahren kannte und schreibt trotzdem ein Werk in den Jahrestagen oder der Skizze eines Verunglückten, die ein Angriff gegen die Ehefrau ist, literarisch. Prosa, die bis heute besticht in ihrer künstlerischen Großartigkeit.
Wenn man Matthias Bormuth ihre zentralen Schriften zusammennimmt, dann könnte man sagen, den Bormuth, den interessiert eigentlich nur das Unglück. Im letzten Buch wird aber wenigstens einmal von einem erzählt, der die menschliche Tragödie immer elegant gemeistert hat, zumindest von außen besehen. Und zwar, das ist Hans Magnus Enzensberger. Er selbst würde das persönlich wahrscheinlich ganz anders sehen, aber für Sie ist er wirklich einer der Glücklichen.
Ja, ich bin kein großer Fan von Enzensberger eigentlich, aber mir ist es in der Arbeit an den Verunglückten aufgefallen, dass er mit allen vier enge Beziehungen hatte, alle vier hervorragend verstand, aber es auch verstand, sich selbst aus dem Unglück an bestimmten Stellen wunderbar herauszuziehen. Er schreibt doch selber selbstkritisch darüber, auf mich könnt ihr euch nicht verlassen. Und für mich selber ist eigentlich eine andere Figur zwischen Glück und Unglück, der im letzten Dezember verstorbene Kunsthistoriker Martin Warnke, der wenige Jahre jünger als Meinhof und Jonsson ist, einer derjenigen, der verstand, Kunst als das zu verstehen, dass das Unglück anzeigt, aber auch Glücksmomente erlaubt und auch erlaubt, in der Darstellung der Dinge nicht eine reine Gesinnung zeigen zu müssen, sondern die Offenheit der Vieldeutigkeit zu behalten und ohne selber unglücklich zu werden, doch das Unglück der Wirklichkeit anzuzeigen. Insofern wäre er die Figur, der ich jetzt im nächsten Buch gerne nachjagen möchte.
Stichwort nächstes Buch. In dieser Woche ist das Sommersemester losgegangen. In zunächst leeren Hörsälen und Seminarräumen sehen Ihre Oldenburger Studierenden auch Ihren Professor Bormuth nur noch online?
Ich habe das Glück, dass ich in Oldenburg mit dem Lokalfernsehen eine Gesprächssendung mache und diese Sendung auch jetzt im Sommersemester in unserer Ringvorlesung Philosophie nutzen kann, um Referenten einzuladen, mit denen wir eine Stunde lang im Gespräch sind über bestimmte philosophiegeschichtliche und aktuelle Fragen, die dann auch per Lokalfernsehen, aber auch über YouTube sichtbar sind, sodass wir eine Mischung haben zwischen Fernsehen und Essays, die asynchron gelesen werden und in diesem Sinne Kontakte haben.
Matthias Bormuth, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch.
Herr Scholl, ich danke Ihnen für diese wunderbare Art, genau zu fragen und die Bereitschaft, all die Dinge zu lesen.
Alles Gute Ihnen und Ihrer Familie jedenfalls. Kommen Sie gut und gesund durch die nächste Woche. Um ein paar Worte bitte ich Sie noch zur letzten Musik, mit der wir schließen. Ein Auszug aus dem Klavierquintett Opus 34 von Johannes Brahms haben Sie sich gewünscht. Was liegt Ihnen daran?
Ja, ich möchte eigentlich so rum sagen, meine Kinder hätten sich gewünscht, Anna und Oskar, dass ich andere Musik höre und vorstelle, ich möchte sie beide grüßen, die Geduld, dass sie haben, diese Musik mitzuhören. Und Brahms ist für mich einer derjenigen, der wunderbar die Zerrissenheit des Menschen darstellen kann und sie zur Kunst erheben.
Und wir hören André Previn mit dem Musikvereinsquartett. Und das waren dann die Zwischentöne für heute. Nächsten Sonntag wird die Kuratorin Stefanie Rosenthal zu Gast bei meiner Kollegin Marietta Schwarz sein. Wir wünschen allerseits noch einen schönen Tag. Kommen Sie gut durch die nächste Woche. Bis bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.